Ich fange mit drei kleinen Geschichten an. Erstens, in einem Workshop berichtet eine Therapeutin, ihre 4-jährige Tochter krempele ihren Badeanzug immer so runter, dass er wie eine Badehose aussieht. Auf die Aufforderung ihres Vaters, sie solle den Badeanzug richtig anziehen, sie sei doch ein Mädchen, habe sie geantwortet, aber Papa, ich habe mich doch noch nicht entschieden. Ihr Mann, ebenfalls Therapeut, und sie hätten sich anschließend darüber gestritten, wer daran schuld sei. Zweitens, ein kluges, belesenes, 10-jähriges Mädchen noch vor der Menarche wollte von mir wissen, womit ich mich an der Universität so befasse. Ich sage, ich forsche vor allem über Männer und Frauen. Was gibt's denn da zu forschen? Das ist doch klar, meint sie etwas schnippisch. Naja, so über Unterschiede, zum Beispiel worin Frauen und Männer nicht gleich behandelt werden. Ach so, winkte sie ab. Darüber habe ich gelesen, dass Frauen ganz früher mal nicht alles durften, zum Beispiel nicht studieren. Auf meine Frage, ob es heute etwas gäbe, das sie als Mädchen nicht dürfe oder worin es Jungen besser als Mädchen hätten, fiel ihr nichts ein. Heute, ein paar Jahre später, sieht sie das natürlich schon etwas komplizierter. Dritte Geschichte. Wenn ich in einem Workshop danach frage, was die Teilnehmerinnen unter männlich, weiblich bzw. unter einer Frau, einem Mann verstehen, entsteht nur große Verlegenheit. Jede Antwort beginnt damit, dass es doch alles ein Klischee sei. Wenn ich dagegen die Frauen frage, welche weiblichen Eigenschaften sie sich bei ihrem Partner und welche männlichen Eigenschaften sie sich bei sich selbst wünschten und entsprechend die Männer danach, welche männlichen Eigenschaften sie sich bei ihrer Partnerin und welche weiblichen Eigenschaften sie sich bei sich selbst wünschten, verlaufen die entsprechenden Kleingruppendiskussionen sehr lebhaft und die Antworten sind spannend und manchmal sogar komplementär übereinstimmend. Zum Beispiel in der Sexualität zur Sache kommen oder Empathie. Kürzlich habe ich in einem Workshop im Anschluss an die Erörterung des Themas Sexualisierung in seinen verschiedenen Aspekten, das heißt in seinen problematischen und in seinen für Sexualität mit einem anderen unbedingt erforderlichen, gefragt, wiederum getrennt nach Geschlechtern, wie sexualisieren Frauen, wie sexualisieren Männer? Sowohl die Frauenkleingruppen als auch die Männerkleingruppen verstanden die Frage spontan nicht im Sinne von, wie machen Frauen und Männer sich gegenseitig an, sondern im Sinne von, was macht eine Frau für einen Mann sexuell attraktiv, beziehungsweise was macht ein Mann für eine Frau sexuell attraktiv. Das Ergebnis war sowohl für mich als auch für die fortschrittlich aufgeklärten Teilnehmerinnen überraschend. Nach von den Männern wie von den Frauen genannten Eigenschaften wie klug, attraktiv, sensibel, selbstbewusst und so weiter, meinten die Frauen, der Mann müsse ein ganz kleines bisschen, aber nur so viel überlegen sein. Und die Männer, die Frau müsse ein ganz kleines bisschen, aber wirklich nur ein ganz kleines bisschen, die Handbewegung war noch kleiner, unterlegen sein. Beide waren sich einig, dass das mit Gleichberechtigung im Alltag nichts zu tun habe. Ich überlasse die Interpretation Ihnen. Was ist nun ein Mann, was ist eine Frau? Einfache klassische Definitionen wären zum Beispiel, ein Mann ist ein Mann, weil er einen Penis hat. Die Hoden scheinen für die Definition als Mann entbehrlich zu sein. Weil er Frauen begehrt, mit ihnen Sex hat und Kinder mit ihnen machen kann. Eine Frau ist eine Frau, weil sie keinen Penis hat. Oder, schon etwas komplizierter, weil sie eine Brust hat, eine Vagina hat, hier scheint die Klitoris für die Definition entbehrlich zu sein, Männer begehrt, mit ihnen Sex hat, Mutter ist. Sie sehen schon, es geht weder so parallel noch so einfach. Und es ist trotzdem nicht ganz falsch, wenn auch nicht ausreichend. Erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts setzte die Radikalisierung der hierarchischen Geschlechterdichotomisierung ein. Vorher war das nicht so. Der bürgerliche Hausvater des 18. Jahrhunderts war aus späterer Sicht ein Schlaffi. Wenn Sie die Briefe zwischen Goethe und Schiller lesen, liest sich das heute wie eine schwule Korrespondenz. Die spätere Entwicklung dieser radikalen Dichotomisierung ging dann schließlich bis zu der Gleichung, ein Mann ist nur ein Mann, wenn er Soldat ist und eine Frau ist nur Frau, wenn sie Mutter ist. Diese Radikalisierung im 19. Jahrhundert war bereits eine Reaktion im Sinne des Geschlechterkampfs auf das beginnende Vordringen der Frauen in die öffentlichen, das heißt männlichen Räume, also auf den Beginn der sozialen Erosion des Geschlechts, das jetzt deshalb vor allem körperlich und sexuell definiert wurde. Gleichzeitig radikalisierte sich auch der Umgang mit der Abweichung vom normalen, wahren Geschlecht und brach sich zugleich daran. Der Hermaphrodit, also der heutige Intersexuelle, der vorher als Erwachsener sein Geschlecht selber bestimmen konnte, wurde nun als Pseudo-Hermaphrodit erkannt und durfte nunmehr ein einziges wahres Geschlecht haben. Zeitgleich und eng mit der Radikalisierung des Geschlechtsunterschiedes zusammenhängend, fand die Konstitution des Homosexuellen als sexuelle und personale Identität statt. Der Sodomit war ein Gestrauchelter, der Homosexuelle ist eine Spezies, sagt Foucault. Heterosexualität, heterosexueller Geschlechtsverkehr wurde zum Fundament, zum Herzstück moderner Männlichkeit, die den männlichen Homosexuellen ständig gleichzeitig beschwören und zurückweisen musste. Die Bezeichnung für Homosexuelle als psychosexuelles Zwittertum, wie das der Pionier der Sexualforschung, der Psychiater Krafft-Ebing, 1886 tat, verweist auf den engen Konnex zwischen den Diskursen über Geschlecht und über sexuelle Identität bzw. sexuelle Orientierung. Die Homosexuellen, vor allem die männlichen, galten primär als Geschlechtsabweicher, als unmännlich und erst sekundär als Sexualabweicher. Das kann man heute in vielen islamischen Ländern sehen, wo nur derjenige als homosexuell gilt, der beim analen Koitus den passiven, das heißt weiblichen Part innehat. Auf diesem historischen Hintergrund lässt sich verstehen, dass Karl Heinrich Ulrichs berühmte Definition des homosexuellen Mannes Ende des 19. Jahrhunderts, und zwar so, eine weibliche Seele, gefangen im männlichen Körper, im 20. Jahrhundert fast wortgleich als typisch transsexuelle Selbstdefinition gilt. Wenn homosexuelle Männer und Frauen aus dem Iran, die ich im Rahmen ihres Asylverfahrens begutachte, weil sie nicht gesteinigt werden wollen im Iran, dann klingt, und sie ihre homosexuelle Entwicklung schildern, klingt dies manchmal fast identisch wie das, was deutsche Patientinnen mit transsexuellem Wunsch als Beleg dafür erzählen, dass sie schon immer transsexuell waren. Wenn ich frage, wie haben sie entdeckt, dass sie homosexuell sind, dann sagen die zum Beispiel, ich wollte nie ein Mädchen sein. Ich habe mich immer als Junge gespielt, lieber mit Waffen als mit Puppen gespielt oder ich war nie ein richtiger Junge. Eine seit 20 Jahren in Deutschland lebende Kurdin, die sich in diesen 20 Jahren als Lesbe verstanden hat und jetzt mit transsexuellem Wunsch kommt, erklärt mir, dass sie immer geglaubt habe, lesbisch sei der Begriff dafür, dass man ein Mann sein wolle. Schimpfworte in diesen Ländern differenzieren auch wenig zwischen der Abweichung der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität. Je rigider die Tabuisierung der Homosexualität, insbesondere der männlichen, in einer Gesellschaft ist und je radikal dichotomer und hierarchischer der Geschlechtsunterschied definiert wird, desto stärker ist diese Gleichsetzung. Das kann man jetzt ganz gut zum Beispiel in Deutschland in der Subkultur sehen. Früher bei der starken Repression der Homosexualität gab es die Tunte, eine Karikatur der Weiblichkeit. Jetzt bei einer gewissen Liberalisierung und Akzeptanz nimmt zunehmend in der schwulen Subkultur sowas wie Military zu, also Karikaturen der Männlichkeit. Allerdings, trotz LBSTTI hat sich auch bei uns die Liberalisierung gegen die Homosexualität noch nicht so weitgehend durchgesetzt, wie man glauben könnte. Dazu empfehle ich den eindrucksvollen Roman des kürzlich erschienenen französischen Autors, der 22 Jahre alt ist, Edouard Louis, der in Das Ende von Eddie die Kindheit eines homosexuellen Mannes in der Picardie beschreibt. Im Gegensatz zur späteren Gleichsetzung von männlicher Homosexualität mit Weiblichkeit galten die Knabenliebhaber im alten Griechenland keineswegs als unmännlich. In diesem Zusammenhang möchte ich Sie an den berühmten Mythos der Kugelmenschen aus Platons Gastmahl erinnern, die je vier Füße und vier Hände und zwei entgegengesetzte Gesichter auf dem Kopf hatten. Weil sie so übermütig und frech waren, wurden sie von den Göttern damit gestraft, dass sie in zwei Hälften zerteilt wurden. Seitdem leben beide Hälften in Sehnsucht danach, sich mit dem jeweils anderen Teil zu vereinen. Vermutlich kennen die meisten von Ihnen diesen Mythos. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass viele von Ihnen nur ein Drittel der Geschichte kennen. Das heißt, nur von den Kugelmenschen wissen, die auf der einen Seite Frau und auf der anderen Seite Mann waren. Die anderen Kugelmenschen, wo auf beiden Seiten Mann oder auf beiden Seiten Frau war, also zweites und drittes Geschlecht, wurden in Zeiten der Radikalisierung des Geschlechtsunterschieds und der damit einhergehenden Etablierung der heteronormativen Ordnung zunehmend weggelassen, wenn der Mythos weitergegeben wurde. Einige von Ihnen wissen das natürlich, für die, die es nicht so wissen, sage ich mal, dass man unter dem Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts aufgekommenen Begriff Heteronormativität versteht man die vorher von mir beschriebenen Konzeptionen von Männlichkeit, Mannsein und Weiblichkeit, Frausein, die diese normativ mit Heterosexualität verknüpfen, also homosexuelle Männer und Frauen aus der geschlechtlichen Subjektwerdung, aus der symbolischen Ordnung ausschließen. Und dies einhergehend mit einer Legitimierung der Machthierarchie zwischen Mann und Frau. Infolge der Radikalisierung der Geschlechterdichotomisierung galt dann Geschlecht lange Zeit ebenso als etwas Natürliches, naturhaft Gegebenes, wie Sexualität als Aktivität im Dienste der Fortpflanzung. Mit dieser Vorstellung gingen Wesenszuschreibungen für Männer und Frauen einher, die als ebenso naturhaft galten und die die Minderwertigkeit, Unterlegenheit der Frau bzw. eine Hierarchie zwischen Mann und Frau biologisch legitimierten. Vom moralischen Schwachsinn des Weibes bis zu ich weiß nicht was. Wiederum Krafft-Ebing hielt den Sadismus für eine Übertreibung des normalen männlichen Charakters und den Masochismus für eine Übertreibung des normalen, gesunden weiblichen Charakters. Von der Frau hieß es, sie sei passiv, wolle geliebt und begehrt werden, der Mann sei aktiv, liebe und begehre und so weiter. Gleichzeitig gab es aber wie bei einem Vexierbild immer auch ein anderes Bild von der Frau als unersättlichem, triebhaften Wesen, das als Eva den Adam ins Unglück und als Lulu die Männer ins Verderben stürzt. Die Opern sind voll von dieser Konstellation. Es gab also parallel immer auch ein Wissen darum, dass die Sexualität der Frau keineswegs nur passiv-rezeptiv ist. Geheimer und verpönter war stets, dass Männer in der Sexualität durchaus auch passiv-rezeptive Wünsche und Fantasien haben. Auch bestimmte Stellungen und bestimmte als lustvoll erlebte Körperstellen, zum Beispiel zwischen Hoden und Anus. Ebenso biologisch legitimiert wie die Mann-Frau-Hierarchie wurde der Ausschluss der Homosexualität aus der natürlichen und damit aus der symbolischen Ordnung. Schon Freud hat diese Natürlichkeiten radikal und gründlich aufgebrochen. Er war insofern ein Konstruktivist avant la lettre. Ich will das nur stichwortartig in Erinnerung rufen, wo er Konstruktivist war. Er hat die Sexualität als unabhängig von der Fortpflanzung gedacht und als Existenz behauptet. Das war damals nicht so selbstverständlich. Heute ist uns das selbstverständlich, weil die größte Dekonstruktivistin sind keine Theoretikerin, sondern die Reproduktionsmedizin. Die infantile Sexualität, die konstitutionelle Bisexualität, der Sexualtrieb, die Sexualität als etwas Zusammengedachtes, die sogenannten Abirrungen und das sogenannte Normale als aus demselben entstanden zu erklären, das Normale für erklärungsbedürftig zu erklären. Die Neurose ist das Negativ der Perversion und nicht umgekehrt, wie es gerne zitiert wird. Alle Menschen haben die gleichgeschlechtliche Objektwahl im Unbewussten vollzogen. Die Homosexuellen sind keine besonders geartete Gruppe von Menschen. Geschlechtscharakter und Objektwahl treffen nicht in fester Relation zusammen und vieles mehr. Auch wenn Freud dann in der dritten der drei Abhandlungen zur Sexualtheorie deutlich normativer im Sinne einer zu erreichenden Normalität als in den ersten beiden Abhandlungen wird, da geht es dann um die Unterordnung der Partialtriebe unter das Primat der Genitalität, der Trieb wird im Dienste der Fortpflanzungsfunktion altruistisch und so weiter. Und auch wenn er in dieser dritten Abhandlung manches Unhaltbare zur weiblichen Entwicklung sagt, bricht Freud dies in den drei Abhandlungen oder in späteren Schriften auch immer wieder, macht stets erneut deutlich, dass Normalität nicht ist, sondern oft mühsam genug gemacht ist. Er spricht vom sogenannten normalen Sexualleben als Erwachsene. Er sagt, als normales Sexualziel gilt die Vereinigung und nicht ist sie und so weiter. Betreffend seiner Auffassung über die Frauen, die Weiblichkeit, ist er sich allerdings bewusster, vieles noch nicht verstanden zu haben, beziehungsweise zum Beispiel nicht zu wissen, was bei der reifen Weiblichkeit der Sexualfunktion und was der sozialen Züchtung zuzuschreiben sei. Betreffend der Männlichkeit der Männer ist er viel biologistischer. Die Lust und Erregung des Mannes versteht er fast nur für physiologisch, die Ablehnung der Weiblichkeit durch den Mann erklärt er zur biologischen Tatsache. Entsprechend lange hat es gedauert, bis zu der Erkenntnis in der Psychoanalyse, dass es sich auch hier um eine Konstruktion handelt, beziehungsweise dass es auch beim Mann nicht darum geht, was der Mann ist, sondern wie er dazu wird. Im Titel meines Vortrags heißt es Geschlecht und nicht Geschlechtsidentität. Bei Freud gibt es diesen Begriff noch nicht. Er spricht von Geschlechtscharakter, was nur zum Teil gleichbedeutend ist. Später wurde von sexueller Identität, Sexual Identity, gesprochen. Der heute in der Psychoanalyse ganz selbstverständlich benutzte Begriff Geschlechtsidentität wurde in diese erst 1968 durch Robert Stoller eingeführt mit seinem Buch Sex and Gender on the Development of Masculinity and Femininity. Dieses Buch wurde meines Wissens nie ins Deutsche übersetzt, was erstaunlich und interessant ist angesichts der enormen Wirkung der Folgen dieses Buches, auch im deutschen Sprachraum, inklusive sich darauf berufender falscher Behauptungen wie der, dass im Gegensatz zur deutschen Sprache, in der es nur das eine Wort Geschlecht gibt, im angloamerikanischen Sprachgebrauch die Unterscheidung zwischen Sex und Gender im Sinne von biologisch-körperlichen und sozial-kulturellen Geschlecht schon immer sehr lange geläufig gewesen sei. Das stimmt nicht. Es gab nur Sex als Wort für das Geschlecht. Gender meinte stets nur das grammatikalische Geschlecht. Stoller verwarf das Freudsche Konzept der konstitutionellen oder durchgängigen Bisexualität zugunsten des Konzepts einer konfliktfrei entstehenden Kerngeschlechtsidentität und einer für beide Geschlechter angenommenen Protofeminität als Folge der frühen Identifikation mit der Mutter. Der Sexualwissenschaftler John Money, kein Analytiker, auf dessen Begrifflichkeiten sich Stoller beruft, kreierte 1955 den Begriff Gender Role in Abgrenzung zu Sex Role, als er im Rahmen seiner Forschung über Intersexualität bemerkte, dass die bisherige Terminologie nicht ausreichte, um Psyche und Sexualverhalten intersexueller Menschen angemessen zu beschreiben. Das heißt zum Beispiel ein Mann, der durchgängig als Mann lebt, aber keinen Penis hat, und er wollte versuchen zu beschreiben, in der Gender-Role lebt er als Mann, aber in der Sex-Role kann er das nicht machen. Allerdings sind Monnets Konzeptionen sehr differenziert und komplex, und er hat sich selbst später gegen Reduktionen, wie dass zum Beispiel Gender nur sozial konstruiert sei, massiv gewandt und hat es für doktrinäre und dogmatische Blutbäder erklärt. Stoller entwickelte seine Theorie im Zusammenhang mit seiner Beschäftigung mit Transsexualität. Das ist deshalb wichtig, weil alle Gender-Theorien, ob psychoanalytisch oder nicht, von Geschlechtsabweichungen ausgegangen sind oder sich wesentlich darauf beziehen und dann in der Folge auf alle Menschen bezogen werden. Das macht auch Sinn, weil die jeweiligen Erscheinungsformen des Geschlechtswechsels oder des Geschlechtsabweichung in einem bestimmten Jahrhundert, jetzt nicht die Intersexualität, aber das, was wir heute Transsexualität nennen, immer auch ein Spiegel der jeweils herrschenden Geschlechterverhältnisse ist. Im Übrigen muss man dazu sagen, auch Identität ist ein ziemlich spät auftauchender Begriff, der im Zusammenhang mit Verunsicherungen derselben entstand. Der Begriff der Geschlechtsidentität kam erst auf, als Frau und Mann nicht mehr klare Selbstverständlichkeiten waren. Heute wird zu diesen Themen zunehmend im Plural, im Sinne von mehr als zwei, gesprochen. Das heißt Sexualitäten, Homosexualitäten, Heterosexualitäten, Identitäten. Eigentlich müssten wir heute auch Psychoanalysen sagen, weil die Psychoanalyse sich so diversifiziert hat, es keinen gemeinsamen Konzeptionskorpus mehr gibt, dessen Anerkennung garantieren würde, dass jemand rettungslos zum wilden Heer gehört, wie das mal Freud zu Grodeck gesagt hat. Entsprechend müsste ich von Geschlechtsidentitäten, mehr als zwei, und von sexuellen Orientierungen sprechen. Damit sind wir schon mitten im Problem. Die zunehmende Verwendung des Plurals zeigt an, dass die Verhältnisse unklarer und kompliziert geworden sind, Identität im Singular fraglich geworden ist. Manche postulieren heute viele kleine, situativ gültige Identitäten. Zugleich werden aber auch ständig neue, feste Identitäten kreiert. Asexuell, polymorph, agender und was es heute alle gibt. Bei Facebook können Sie mittlerweile zwischen 60 Geschlechtsidentitäten, sexuellen Identitäten wählen. Das ist so. Sie sehen, Identität ist etwas, was fraglich geworden wird und zugleich hektisch gesucht wird. Es folgen nun ein paar Streifzüge durch die Geschlechterdifferenz und ihre Auflösungen, und zwar mit Beispielen aus Bereichen, die Ihnen vermutlich aus der klinischen Praxis noch wenig begegnen, das wird sich ändern. Ich beginne auch mit den Abweichungen und komme dann später auf die normalen Männer und Frauen, die sogenannte Mehrheit. Erstens Geschlecht als unwandelbare Kategorie. Zitat: Das Prinzip der eindeutigen und unwandelbaren Einordnung in die alternative Kategorie männlich und weiblich durchzieht als selbstverständliche Voraussetzung nicht nur das gesamte Leben, sondern auch die gesamte Rechtsordnung. So der Bundesgerichtshof, eines unserer höchsten Gerichte, 1971. Das kommt uns heute veraltet und ideologisch vor, trifft aber auch zu. Bei jeder Begegnung erkennen wir unmittelbar auf den ersten Blick präreflexiv vorbewusst das Gegenüber als Mann oder Frau. Wenn nicht, sind wir irritiert, Kinder fragen direkt. Zugleich haben wir mittlerweile in vielen Ländern, auch in Deutschland und Österreich, eine Rechtslage, die ermöglicht, dass eine juristisch als Mann definierte Person ein Kind gebiert und eine juristisch als Frau definierte Person ein Kind zeugt, was auch beides schon vorgekommen ist. Das ist heute möglich durch den Wegfall des Operationszwangs für Transsexuelle für die Personenstandsänderung. Zweitens, das Zweigeschlechtersystem als Menschenrechtsverletzung. So hieß 2005 eine Berliner Ausstellung, die das Leiden der heute als Intersexuelle, früher als Hermaphroditen bezeichneten Menschen thematisiert, das ihnen durch den von Medizin und Gesetzgebung exekutierten gesellschaftlichen Zwang zur Eindeutigkeit des Geschlechts zugefügt wird. Also das sind die, wo die Geschlechtsmerkmale nicht eindeutig sind, ob das nun die äußeren, inneren Genitalien oder die Chromosomen sind. Und die wurden eben früher sehr früh und sehr radikal in eine Richtung operiert. Wer Lebensgeschichten und Behandlungsgeschichten von Intersexuellen kennt, kann dieser Einschätzung nur zustimmen. Die Macht der Zuschreibung in dem binären System lässt ihnen keinen Raum für eine geschlechtliche Selbstbestimmung. Sie sind mehrheitlich von der Medizin traumatisiert. Das im Titel der Ausstellung enthaltene und heute von manchen geforderte Recht auf ein Leben in geschlechtlicher Uneindeutigkeit ist als Kritik, als dem in der Medizin herrschenden Normativität und der entsprechenden Eingriffe berechtigt und wichtig. Auch wenn es im Alltag natürlich etwas schwieriger ist. Der Gesetzgeber ist dieser Forderung nach dem Recht auf geschlechtliche Uneindeutigkeit nachgekommen. Seit 2013 kann man in Deutschland ein intersexuelles Kind ohne Angabe des Geschlechts in das Geburtenregister eintragen, man kann es offen lassen. Selbst die psychiatrischen Klassifikationssysteme gehen langsam auf Abstand zur starren Zweigeschlechtlichkeit. Im neuesten DSM, also dem DSM-5, dem Klassifikationssystem der amerikanischen Psychiaterinnen, ist in Bezug auf Transsexuelle nicht mehr die Rede davon, dass sie den Wunsch haben, dem anderen Geschlecht anzugehören, sondern einem anderen Geschlecht, some other gender, was mehr als zwei impliziert. Drittens, Geschlecht als frei wählbar. Sven, ein 30 Jahre alter Computerspezialist, wird von heterosexuellen Frauen und homosexuellen Männern gleichermaßen begehrt. Er selbst begehrt ausschließlich Frauen. Sven ist Frau zu Mann transsexuell, nimmt Testosteron ein, hat eine operativ hergestellte männliche Brust und hat sich keiner Operation am Genitale unterzogen. Er hat keine Probleme damit, sexuelle Beziehungen zu Frauen einzugehen. Diese Beziehungen werden sowohl von ihm als auch von seinen jeweiligen Partnerinnen stets als ausschließlich heterosexuell verstanden. Durchaus glaubhaft. Sven berichtet von einem Transgender-Kongress, den er besucht hat. In einer Selbsterfahrungsgruppe habe sich jeder mit drei im Zusammenhang mit seinem Geschlecht ausstehenden Aussagen über sich selbst vorstellen müssen, wovon eine unwahr sein sollte. Zum Beispiel, ich war bei der Bundeswehr oder ich war schwanger. Die Gruppe habe dann herausfinden müssen, welche Aussage falsch war, was ihr aber nur in wenigen Fällen gelungen sei. Die Buntheit der Formen des Geschlechtswechsels habe ihn beeindruckt. Nur mit einer Teilnehmerin sei er nicht zurechtgekommen. Diese Person habe darauf bestanden, zu jeder Tageszeit ihr Geschlecht neu zu definieren und dann jeweils in dem gerade angenommenen Geschlecht angesprochen zu werden. Das war selbst für mich zu viel, sagt Sven. Viertens, Zuordnungsprobleme. Eine Patientin kommt mit dem Wunsch nach Geschlechtsumwandlung. Ich spüre im Gespräch viel Leiden am Frausein, aber kaum männliche Identifizierung und narzisstische Selbstbesetzung als Mann, und sage ihr, dass ich wenig davon fühle, dass sie ein Mann sein will. Was denn sonst, meint die Patientin resigniert, es gibt doch nur zwei Möglichkeiten. Und wenn es mehr gäbe, zum Beispiel fünf, dann eine Stufe vor Mann, antwortet sie strahlend. Fünftens, der schwule Transmann und der Bipartner der Transfrau. Sebastian, früher Marie, der sich ohne Penoidaufbau als schwuler Mann versteht, aber wie er sagt, die Marie in mir auch mag, findet relativ leicht schwule Sexualpartner, die vorher nie sexuelle Kontakte zu Frauen hatten. In mancher dieser jeweils von beiden als schwul definierten sexuellen Beziehungen kommt es auch zu vaginalem Koitus. Da schwirrt selbst mir manchmal der Kopf. Und ich habe lange Erfahrung mit diesen Patienten. Umgekehrt erlebe ich, anders als noch von 20 Jahren, heute Partner von Transfrauen, also von Mann zu Frau Transsexuellen, die Partner, die sich als bi verstehen und die bei der Offenbarung der Transsexualität durch ihre Partnerin, wenn sie es nicht erkennen konnten, nicht in homophobe Panik geraten sind, sondern es akzeptieren und das selbst auf dem Dorf. Das sind natürlich immense Veränderungen. Diese Schlaglichter illustrieren, wie sehr der Diskurs über die Geschlechterdifferenz in Bewegung geraten ist und dass diese Bewegung dennoch zugleich an Grenzen stößt. Die binäre diskursive Ordnung der Geschlechter ist in Auflösung begriffen und existiert zugleich fort, selbst in ihren Zerfallserscheinungen. Auch den extremsten Inszenierungen, Maskeraden, Parodien der Geschlechter haftet noch das an, wovon sie sich abstimmen. Die heteronormative Ordnung hat sich bis in alle Ritzen der Gesellschaft durchgesetzt, sodass jede Selbstdefinition als Frau oder als Mann und jede Selbstdefinition des eigenen Begehrens zutiefst davon durchdrungen ist. Die Kritik an der sogenannten Zwangsheterosexualität, wie Judith Butler das nennt, vermag manche dieser Konnotationen aufzubrechen. An Zeitdiagnosen, die die Auflösung der Verlötung zwischen Geschlecht und Begehren, die Entmachtung des Geschlechts als Organisator des Begehrens bereits für gegeben erklären, sind dennoch Zweifel angebracht. Denn in das Begehren erwachsener Subjekte, gleich viel ob homo, hetero oder bisexuell, ist das Geschlecht des Begehrens gleichsam eingebrannt. Viele alte Gewissheiten in Bezug auf Geschlecht, sexuelle Orientierung, Sexualität sind ins Wanken geraten und existieren gleichzeitig fort. Viele alte Sexualnormen gelten nicht mehr. Was an deren Gestelle getreten ist, ist nur zum Teil klar. Sexual- und GeschlechterforscherInnen beobachten einen kulturellen Wandel der sexuellen Verhältnisse und der Geschlechterverhältnisse, sind sich aber uneinig in der genauen Diagnose und der Bewertung des Wandels. Handelt es sich um Emanzipation oder um Regression oder um beides? Geht es um den Zusammenbruch der symbolischen Ordnung oder um Befreiung von der Heteronormativität? Zudem ist es oft schwer, zwischen dem Diskurs über die sexuellen geschlechtlichen Verhältnisse und den realen, gelebten sexuell geschlechtlichen Verhältnissen zu unterscheiden. Wie queer sind die realen Subjekte? Queer ist eine Fragestellung, aber eigentlich keine empirische Beschreibung einer Praxis. Nicht jede Mode, nicht jeder urbane Lebensstil erweist sich als Avantgarde. Die Beurteilung solcher Phänomene ist deshalb schwierig, weil einerseits manchmal in der Tat Minderheiten- und Außenseiterkulturen unerkannt eine Pionierfunktion für die Gesellschaft im Ganzen übernommen haben und insofern auch Indikatoren für zukünftige Entwicklungen der Mehrheitskultur darstellen. Der Analytiker und Sexualforscher Raimund Reiche postuliert das unter dem Stichwort Homosexualisierung der Gesellschaft für Veränderungen der Heterosexualität in Bezug auf Umstellungen von Stabilität auf Mobilität, von Monogamie auf sequentielle Monogamie, auf Kinderlosigkeit bzw. asexuelle Fortpflanzung. Zugleich hat aber auch mit der Homosexualisierung der Heterosexualität auch eine Heterosexualisierung der Homosexualität stattgefunden, wie sich an dem Phänomen der Homo-Ehe, an schwulen und lesbischen Familien sowie auch an der Zunahme sexueller Funktionsstörungen infolge der Zunahme fester Bindungen bei homosexuellen Männern ablesen lässt. Last but not least hat eine Bisexualisierung aller stattgefunden, vor allem der Männer, und zwar homo- und heterosexueller. Die Frauen waren immer schon in höherem Maße bisexuell, das wusste schon Freud. Und zwar bisexuell sowohl im Sinne der sequentiellen Bisexualität, das heißt Beziehungen zu Männern und zu Frauen, nacheinander ohne dramatische Coming-outs, als auch im Sinne von Bigender, weil Frauen Geschlechtsambiguitäten besser ertragen als Männer, bislang jedenfalls. Früher habe ich die sogenannte Bisexualität bei Männern grundsätzlich für abgewehrte, konflikthafte Homosexualität gehalten und das bestätigte sich klinisch fast auch immer. Seit einigen Jahren kann ich das nicht mehr so eindeutig behaupten. Gerade junge Patienten sind häufiger betreffs sexueller Orientierung nicht so festgelegt. Selbst die pubertären, bewussten Onanie-Fantasien, die früher für uns die Via Regia zur sexuellen Orientierung in unserer Ambulanz waren, sind oft nicht mehr so eindeutig, gehen in beide Richtungen, sind diffuser oder richten sich auf sich selbst. Manche sagen auch, das Geschlecht sei nicht so entscheidend für die sexuelle Attraktion, sondern mehr, ob wir sexuelle Fantasien teilen. Manche Bisexuelle fühlen sich nicht nacheinander oder parallel von hetero- oder homosexuellen Frauen und Männern angezogen, sondern nur von solchen Männern und Frauen, die wie sie selbst die Geschlechter bisexuell erotisieren. In gewisser Hinsicht kann man sagen, ist Homosexualität jetzt schon Mainstream geworden und die Bisexualität ist für manche zur Utopie, zur Hoffnungsträgerin einer besseren Welt geworden. In einer französischen Arte-Dokumentation über die bisexuelle Revolution konnte man unter anderem hören: Bisexualität sei der Angriff auf die binäre Welt und Logik, sei vollendet und vollständig, sei nicht halb homo, halb heterosexuell, sondern die Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Ein Jugendlicher sagte, ich habe Bi noch nicht geschafft, aber so will ich nicht sterben. Vielleicht hilft mir ja jemand. Eine 16-Jährige war davon überzeugt, dass 90% Bi, 9% schwul und 1% hetero und verklemmt seien. Ist das nun eine Revolution, die neueste Identitätsavantgarde mit den entsprechenden Übertreibungen oder schlicht und einfach Omnipotenz? Ich neige zu der Auffassung, dass die bisexuelle Omnipotenz im Sinne von bisexuell und von Bigender für Erwachsene zunehmend attraktiv wird. Oder wird nur die stumme bisexuelle Potenz größer? Raimund Reicher hat diesen Begriff geprägt, die stumme bisexuelle Potenz ist also, damit ist die bisexuelle Omnipotenz der Kindheit überwunden, aber der als gegengeschlechtlich erlebte Teil muss in sich selbst nicht abgewehrt werden. Diese stumme bisexuelle Potenz erkennt allerdings den Geschlechtsunterschied an, ohne das Weibliche im Manne bzw. das Männliche in der Frau zu entwerten. Natürlich müsste ich korrekt sagen, nicht das Weibliche und Männliche, das als weiblich konnotierte oder erlebte. Zudem ist bisexuelle Omnipotenz bei Erwachsenen etwas anderes als die kindliche bisexuelle Omnipotenz. Immerhin hatten wir eine Pubertät und sie ist nun den Preis der Verleugnung zu haben. Noch vielleicht zwei, drei andere für das Geschlechterverhältnis wichtige Veränderungen. Das eine ist die Masturbation, die zunehmend eine eigenständige Sexualform neben der aktuellen sexuellen Beziehung geworden ist und nicht mehr ein Ersatz für Koitus. Und in Bezug auf die Masturbation als normalem Teil der Entdeckung der Sexualität in der Pubertät haben Frauen in den letzten Jahrzehnten stark nachgezogen und sich weitgehend angeglichen. Aufgrund dieser Tatsache erleben Frauen heutzutage ihren ersten Geschlechtsverkehr in der Regel mit einer sehr viel größeren Kenntnis und Erfahrung ihres sexuellen Körpers. Es ist nicht mehr der Mann, der ihre Sexualität erweckt. Das ändert etwas im Geschlechterverhältnis. Weitere Veränderung ist die Zunahme der Bedeutung anderer sexueller Praktiken gegenüber dem Koitus, der für den Erhalt der Art ebenso überflüssig geworden ist wie das Primat der Genitalität, das vom Primat der sexuellen Lust abgelöst worden ist. Noch eine Veränderung ist, dass es heute aktive und passive Sexualisierung bei Frauen und Männern gibt. Früher wurde sozusagen der Blick auf die Frau, der Sexualisierende, gerichtet mit dem männlichen Blick. Heute, wenn Sie sich die Werbung angucken, gibt es ganz viel Werbung, wo der sexualisierende Blick sich auf den Körper des Mannes und nicht nur auf sein Geschlechtsteil richtet. Also heute gibt es das bei beiden. Die Spannung zwischen Begehren und Liebe gab es immer schon bei Männern und Frauen, auch wenn wir klinisch immer mehr die Männer gesehen haben, die nicht begehren können, die sie lieben und nicht die lieben können, die sie begehren. Ich habe den Eindruck, das gab es natürlich bei Frauen, auch bei hysterischen Frauen immer schon, aber ich habe den Eindruck, es wird heute sehr viel bewusster auch von Frauen erlebt und auch geäußert. Damit könnte sich auch etwas ändern. Natürlich ist Autonomie nicht männlich und Bindung nicht weiblich. Trotzdem kann man phänomenologisch schon sagen, dass es mehr Frauen gibt noch, die Angst davor haben, vor Objektverlust, und mehr Männer, die Angst vor Autonomieverlust haben. Da könnten sich auch Verschiebungen ergeben. Gesellschaftliche Entwicklungen und erst recht die sie sowohl reflektierenden als auch von ihnen bewirkten Diskurse verlaufen nie geradlinig, sondern stets widersprüchlich, dialektisch, gleichzeitig in großen Sprüngen und im Schneckentempo oder auch im Krebsgang. Das konfrontiert uns ständig mit dem, was Ernst Bloch die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen genannt hat. Diese Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen manifestiert sich in Bezug auf die Geschlechterdifferenz und den Diskurs darüber unter anderem so. Erstens, trotz vieler in den westlichen Industrienationen erkämpfter Fortschritte besteht die gesellschaftliche Ungleichbehandlung von Männern und Frauen fort und die soziale Disparität der Geschlechter ist keineswegs abgetragen, auch wenn diese heute nicht mehr mit geschlechtsspezifischen Wesenszuschreibungen legitimiert werden kann. Denken Sie an die Quoten in Chefetagen oder die Niedriglöhne für Frauen. Aber der Prozess schreitet unaufhaltsam voran. Die absolute Gleichberechtigung ist vorstellbar geworden. Das soziale Geschlecht erodiert und beginnt zu verschwinden. Zweitens, biologisch begründete geschlechtsspezifische Wesenszuschreibungen haben weitgehend an Gültigkeit verloren. Der Geschlechtsunterschied bleibt dennoch relevant. Im Moment haben wir sowohl Gender Equalization, also Geschlechterangleichung, und Gender Akzentuierung, Betonung des Geschlechts. Rosa-Blau ist wieder sehr viel schwerer in Mode, als es noch vor 10 Jahren so war. Spielzeug gibt es nicht mehr für Kinder ab 6 Jahren, sondern für Mädchen ab 6 Jahren, für Jungen ab 6 Jahren. Selbst Ostereier, fiel mir dieses Jahr auf, haben mittlerweile entweder ein rosa oder ein blaues Streifchen und es gibt jede Menge Barbie-ähnliche Osterhäsinnen, was es in meiner Kindheit nicht gab. Der fußballspielende Mann mit Pferdeschwanz akzentuiert seine Männlichkeit durch den Pferdeschwanz, er relativiert sie nicht. Inzwischen gibt es den sogenannten metrosexuellen Mann. Die Studenten sagen immer als Beispiel dafür David Beckham. Der deutsche, ich weiß nicht, wie man das nennt, Comedian Harald Schmidt, ich weiß nicht, wie weit er in Österreich bekannt ist, hat in seiner Sendung gesagt, ein metrosexueller Mann ist ein Mann, der sich wäscht. Das ist auch eine Reduktion. Ja? Gemeint ist ein heterosexueller Mann, der seinen ganzen Körper in einer Weise ästhetisch sexuell besetzt und zeigt, die man früher für eindeutig schwul gehalten hätte. Aber auch der metrosexuelle Mann akzentuiert sein heterosexuelles Begehren und seine Männlichkeit. Vor 20 Jahren hätte man einen sehr gepflegten Mann mit einem helllila Hemd für schwul oder für einen Italiener gehalten. Ja, das ist so. Auch der O-Ring links verträgt heute keine sexuelle Orientierung mehr. Man kann sagen, der Homosexuelle verschwindet, beziehungsweise die Abgrenzung des heterosexuellen Mannes von dem Homosexuellen ist gleichzeitig noch vorhanden, zum Beispiel auch in Form der Gewalt oder auf dem Schulhof, und sie bricht auf. Und zwischen Mann und Frau kann man sagen, wir haben einerseits nach wie vor Geschlechterkampf und manchmal haben wir aber auch schon Geschlechterspiel zwischen zwei gleichberechtigten, aktiven Spielerinnen, zusammen eine komplexe Antwort auf die Erosion des sozialen Geschlechtsunterschiedes. Drittens, die kollektiven Phantasmen, also die gesellschaftlichen Stereotypien über die Geschlechterdifferenz, haben sich in den letzten Jahrzehnten massiv verändert, was dazu geführt hat, dass die ehedem recht starren Merkmale der Geschlechtszugehörigkeit flexibilisiert worden sind. Das heißt, dass es innerhalb der beiden Geschlechter eine größere Vielfalt von Geschlechtsidentitätsversionen gibt, die zugelassen sind. Deshalb spricht man von Männlichkeiten. Zum Beispiel, dass Jungen sich schminken oder weinen dürfen, jedenfalls in manchen Sektoren der Gesellschaft. Die Mainstream-Pornografie kann man auf diesem Hintergrund als eine Art Reha-Einrichtung oder Naturschutzpark für überholte Männerfantasien und Männerkonstrukte verstehen. Ja, auch für die pubertierenden Jungs haben die eine große Bedeutung, weil man sich ja an Normen abarbeiten muss. Man muss sich auch an diesen veralteten Bildern abarbeiten. Es gibt sonst wenig Möglichkeiten. Einer der wenigen ist der Fußball, von dem meine männlichen Patienten immer so schön sagen, dass es der Frauenfußball sei schön, aber es sei ein anderer Sport. Da kann man diese Akzentuieren noch machen. Es macht aber auch Sinn, Weiblichkeiten zu untersuchen. Das ist noch viel zu wenig geschehen. Der frühere Männerforscher und spätere Männerforscherin Cornell hat das Konzept der hegemonialen Männlichkeit entwickelt. Das ist sozusagen das vorherrschende, gesellschaftlich dominante Männlichkeitskonstruktion, die sich sowohl vom Homosexuellen abgrenzt, aber auch von Heterosexuellen, anderen als schwächer oder definierten. Man kann sich fragen, ob es heute auch so etwas gibt wie eine hegemoniale Weiblichkeit und wie die aussehen soll. Im Rahmen dieser Veränderung ist auch die Toleranz gegenüber äußerlichen, uneindeutigen Geschlechtsmerkmalen größer geworden. Allerdings nicht gleichermaßen für beide Geschlechter. Im Internat der Ursulinen durften wir Mitte der 60er Jahre keine Hosen tragen. Heute spreche ich hier in Hosen, ohne dass Sie an meinem Geschlecht zweifeln. Wäre dagegen ein männlicher Referent in einem schicken Kleid aufgetreten, wären Sie doch zumindest stark irritiert. Männlichkeit ist nach wie vor rigider konstruiert als Weiblichkeit. Gleichzeitig mit diesen Flexibilisierungen sind die alten Phantasmen der früheren radikalen Geschlechterdichotomisierung auch noch wirksam. Das lässt sich zum Beispiel daran ablesen, wie in der gegenwärtigen deutschen Diskussion über die bedrohte Rentensicherheit der Geburtenrückgang einseitig den Frauen angelastet wird. Vergleichbares trifft zum Teil auf die Zuständigkeit für die Erziehung von Kindern zu. Der Hausmann ist auch in fortschrittlichen Kreisen immer noch verdächtig. Ich habe es in der Psychiatrie erlebt, als ein Professor in Elternteilzeit ging, kam sofort das Gerücht auf, dass ihm in der Forschung nichts mehr einfällt. Weil vielen Fürsorglichkeit nach wie vor als genuin weiblich gilt und einen Fulltime-Job gilt haben als männlich. Auch die gegenseitigen Projektionen zwischen Frauen und Männern sind nach wie vor zutiefst von dichotomen Vorstellungen geprägt. Zudem erzeugt die Auflösung der Geschlechtsrollenklischees trotz allen Fortschritts, den sie bedeutet, auch Angst und Unsicherheit. Was macht heute einen echten, einen richtigen Mann aus? Der Macho ist ein Auslaufmodell, der Softie-Warmduscher Frauenversteher eine Sackgasse. Was dann? Vielleicht die neuen Väter. Für mich am stärksten. Meine Generation, wo der Vater in der Regel frühestens im ödipalen Konflikt aus dem Wald auftauchte, empfindet doch einen gewissen Neid oder auch Freude an den heutigen neuen Vätern. Ich weiß noch nicht, wie nah wir schon einer bifokalen Dualunion sind, aber da ändert sich doch eine Menge und vielleicht ist das in skandinavischen Ländern ist es zum Teil schon so, dass man es einem Mann als unmännlich ansieht, wenn er sich nicht auch teilweise um die Kinder schwerpunktmäßig kümmert. So weit sind wir in Deutschland noch nicht. Die echte Frau ist heute sexy, topfit, konkurrent und leistungsstark im Beruf, eventuell noch Mutter dazu, so wie bei uns Frau von der Leyen. Wie geht das ohne Essstörung oder Selbstverletzung? Viertens, auf der einen Seite haben wir den poststrukturalistischen Diskurs, für den von der entkörperlichten Geschlechterdifferenz nur Sprache, Diskurs, symbolische Konstruktion und Doing Gender, also Darstellung, Inszenierung des Geschlechts übrig geblieben sind. Das sind alles sehr wichtige Aspekte, nicht nur für Abweichungen, sondern auch für die Mehrheit. Aber sie erklären nicht alles in Bezug auf den Geschlechtsunterschied. Gleichzeitig erleben wir seit einigen Jahren eine machtvolle Rebiologisierung des Subjektkonzepts und damit einhergehend der Geschlechterdifferenz und des Begehrens. Nun sind es nicht mehr die Keimdrüsen, die kausal verantwortlich für den Willen der Subjekte und ihre geschlechtliche Programmierung sein sollen, sondern entweder die Gene, die die gesamte Evolution gespeichert in sich tragen, und vor allem das abbildbare Gehirn. Von Gewalttätigkeit bis Untreue lässt sich somit alles mit der Evolution und mit dem sogenannten strukturellen Geschlechtsdimorphismus des Gehirns erklären, der allerdings, wenn man genau hinschaut, gar nicht sehr viel erklärt. Jenseits der Wissenschaft feiern Bücher mit Titeln wie »Warum Männer nicht zuhören und Frauen nicht einparken können« enorme Erfolge. Sie kommen einem Bedürfnis nach alter Eindeutigkeit entgegen. Soweit zur Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen und zur gesellschaftlichen Bedingtheit unserer Vorstellungen über Geschlecht und Begehren. Für das Verständnis der Geschlechterdifferenz bzw. der Geschlechtsidentität gehe ich von drei Grundannahmen aus, die immer zusammengedacht werden müssen. Erstens, Geschlecht ist nie ausschließlich, aber immer auch symbolisch konstruiert. In diese symbolische Konstruktion gehen stets auch die in der Gesellschaft jeweils vorherrschenden Stereotypien von Männlichkeit und Weiblichkeit ein. Es spielt eine Rolle, ob sich unser Begehren und unsere Fantasien in einem weiblichen oder in einem männlichen Körper entwickeln. Dieser Unterschied ist nicht klein, wie alles Schwarze meinte, sondern vielfältig. Natürlich spielt es eine Rolle, dass man den Penis sehen kann und dass man den weiblichen Innenraum ertasten bzw. ahnen muss. Aber nicht im Sinne von Plus und Minus. Die Fantasien können sich natürlich zum Erreichen Verlust von den Körperformen befreien. Aber der Körper, die Körperform und die Gestalt der sexuellen Organe induzieren auch Fantasien. Drittens, Geschlechtsidentität ist sowohl das Ergebnis komplexen Zusammenwirkens körperlicher, seelischer und sozialer Faktoren als auch das Ergebnis gewaltiger psychischer Abwehr- und Integrationsleistungen. Geschlechtsidentität ist ebenso wenig natürlich gegeben wie ausschließlich das Produkt einer freien Wahl. Sie ist vielmehr ein lebenslanger Prozess von Identifikationen und Trennungen. Die Zusammenhänge zwischen Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung sind nach wie vor wenig aufgeklärt und werden kontrovers diskutiert. Das beginnt schon mit der Frage, ob sie sich nacheinander oder parallel entwickeln. Viele gehen im Anschluss von Stoller, gehen viele psychoanalytische Autoren auf der Basis einer konfliktfreien Entwicklung der sogenannten Kerngeschlechtsidentität davon aus, dass das psychosoziale Geschlecht in der Entwicklung vorausgeht und die Sexualität organisiert und nicht umgekehrt. Andere, zu denen ich gehöre, betonen dagegen sowohl die grundsätzliche Konflikthaftigkeit jeder psychischen Entwicklung als auch die Parallelität und Verschränkung der Etablierung von Proto-Geschlechtsidentität und Proto-Objektwahl, also Vorformen, die sich immer wieder gegenseitig, weil sich eben Geschlecht und Begehren von Anfang an wechselseitig strukturieren. So wie es auch von den Eltern bereits ein Begehren gegenüber dem Kind vor seiner Geburt gibt und natürlich auch Vorstellungen über sein Geschlecht. Weitgehend Konsens besteht darüber, dass eine stabil flexible Geschlechtsidentität, darunter verstehe ich eine sichere Geschlechtsidentität, verbunden mit der Fähigkeit zur Identifikation mit dem anderen Geschlecht, ebenso wie eine stabil flexible sexuelle Orientierung, zum Beispiel Heterosexualität ohne Homophobie, nichts Naturhaftes, sondern eben, wie schon gesagt, das Ergebnis gewaltiger Integrations- und Abwehrleistungen ist, die sich für Männer und Frauen unterschiedlich gestalten. So, jetzt überlege ich, ob ich das streiche, die Folie. Ja, vielleicht. Ich lasse sie mal weg. Ich hätte jetzt sonst mal gebracht, welche Komponenten da alle mit reinspielen. Lasse ich jetzt mal weg, damit wir noch zum Diskutieren kommen. Ja, dann mach sie nur kurz. Nur damit man mal sieht, wie kompliziert das alles ist. Oder nur erinnert, weil man denkt, das ist alles. Es gibt die Identifikation und es gibt die Entidentifikation mit beiden. Anders als das manche behaupten. Es gibt die Objektvernennung, es gibt libidinöse und aggressive, passive und aktive. Und diese werden dann jeweils konnotiert als weiblich oder männlich. Es gibt die Erfahrung des geschlechtlichen Körpers und wie das dann bewertet wird. Zum Beispiel, ob der Junge, der auch innergenitale Empfindungen hat, diese dann als weiblich konnotiert. Es gibt den verbalen und averbalen Umgang der Eltern mit dem geschlechtlichen Körper. Von der Unterstimulierung bis zur Überstimulierung. Von gar keinen Namen für das Geschlecht, was zum Beispiel in meiner Generation für Mädchen noch ganz massiv der Fall war. Und es gibt die Körperfantasien inklusive der bisexuellen Omnipotenz. So können Jungen anale Gebärfantasien haben, Mädchen im Bauch versteckte Penisse und so weiter. Und beide können innerhalb von einer Viertelstunde Feuerwehrhauptmann und Prinzessin sein. Und es gibt die Wahrnehmung und Interpretation des Geschlechtsunterschiedes zwischen den Eltern, inklusive deren Selbstkonzeptualisierung als Mann und Frau. Und es gibt natürlich die geschlechtsspezifisch aufgeladenen, unbewussten Botschaften und Zuschreibungen beider Eltern gegenüber dem Kind und bestimmten seiner Eigenschaften und Bedürfnisse. Zum Beispiel geht der Vater oder die Mutter mit der Abhängigkeit von dem Mädchen anders um als mit der Abhängigkeit von dem Jungen oder mit der Autonomie oder mit der Gier und so weiter. Und last not least gibt es den transgenerationellen Familienroman, also die Vorgeschichte der Zeugung und was davon verbal oder averbal mitgeteilt wird. Bei beiden Geschlechtern spielt eine große Rolle, ob sie die Empfindungen und Wünsche, die sie dem anderen Geschlecht zuschreiben, ohne zu viel Konfusion als zu sich gehörig integrieren können. Das beeinflusst dann das langfristige Schicksal der kindlichen Bisexualität, der kindlichen bisexuellen Omnipotenz, das dann in der Adoleszenz besiegelt wird. Was bleibt nun übrig? Oder was bleibt für die Psychoanalyse zu tun? Wie, bis wohin sich die Erosion der heteronormativen Ordnung inklusive der Auflösung sexueller Tabus entwickelt wird, kann man noch nicht beurteilen, da wir noch mittendrin sind. Deshalb werde ich im Folgenden mehr Fragen als Antworten darstellen. Dabei scheint es mir wichtig, sowohl die Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigen im Blick zu behalten, also gerade was die Verlötungen von Begehren und Geschlecht betrifft, als auch Übertreibungen in beide Richtungen zu reflektieren. Die eine Übertreibung, sagen wir mal die queere Übertreibung, ist die Idealisierung von allem, was als Attacke auf die binäre Geschlechter- und sexuelle Orientierungsordnung daherkommt, zum Beispiel als Emanzipation oder als subversiv. Manches scheint subversiv, ist es zunächst sogar und dient dann dennoch ökonomischen Interessen beziehungsweise ist dann letztlich doch eine subtile Anpassung an nicht durchschaute Herrschaftsstrukturen von heute und morgen. Das konnten wir an der Dialektik der sexuellen Befreiung schon mal gut studieren. Oder Dinge sind auch doppelt. Natürlich ist die homosexuelle Emanzipation wichtig, aber sie ist auch eine große Freude für die Reproduktionsmedizin, die jetzt Massen von neuen Kunden gewonnen hat. Und was man auch berücksichtigen muss, ist die Kritik der herrschenden Verhältnisse war immer schon einfacher als der Entwurf und vor allem die Realisierung von Utopien, von Alternativen. Auch deshalb, weil damit immer die Gefahr neuer Normen und damit die Gefahr von neuen Ausschließungen und Denkverboten gegeben war. Das war beim Marxismus so und auch beim Feminismus, wenn auch beim letzteren zum Glück ohne Tote. Und es ist auch so beim Gender-Diskurs. Zum Beispiel Vielfalt als Gebot. Oder wie ich jetzt immer wieder höre, wie so ein Mantra, sexuelles Begehren und Geschlecht haben nichts miteinander zu tun. Sie haben sehr kompliziert miteinander zu tun. Das kann man nicht wegdefinieren. Und die andere Gefahr ist, dass manche jetzt schon den Untergang des Abendlandes gekommen sehen, beziehungsweise der symbolischen Ordnung, zum Beispiel durch die Homo-Ehe oder durch die homosexuelle Elternschaft. Ich erinnere an die heftigen Debatten in Frankreich, an der auch Analytiker beteiligt sind. Beide Gefahren im Auge behalten bedeutet für mich zum Beispiel, natürlich sind homosexuelle Eltern nicht schlechtere, defizitäre Eltern, das belegen auch alle Untersuchungen. Aber die Antwort auf die kindliche Frage, woher komme ich, wird sich anders, nicht schlechter, strukturieren als bei einem heterosexuellen Paar, auch wenn es bei diesem auch wiederum ganz verschiedene Möglichkeiten gibt. Und wenn durch die Reproduktionsmedizin der Erzeuger, die Erzeugerin zunehmend unbekannt und damit auch nicht repräsentiert ist oder als außerhalb des Paares situiert wird, ich kenne inzwischen zum Beispiel eine Reihe von lesbischen Paaren, die den Vater nicht unbekannt lassen, sondern der besucht das Kind regelmäßig. Es ist nur nicht ganz klar, wer er ist als Dritter in dieser Beziehung. Was bedeutet das für die alte Frage, woher kommen wir? Die wird sich ja dann auch anders strukturieren. Was bedeutet es für den notwendigen Ausschluss aus dem exklusiven elterlichen Paar? Was für das Inzesttabu? Und um homosexuelle Elternschaft grundsätzlich zu bejahen, muss man nicht verleugnen, dass Leihmutterschaft eine postkoloniale Form der Sklaverei ist, egal welche sexuellen Orientierung die Eltern haben. Nur noch kurz ein paar Forschungsfragen, die mich beschäftigen. Ich beginne mit der Homosexualität. In kaum einem Thema ist die Psychoanalyse nach Freud, ihrem Begründer, so wenig gefolgt wie bei diesem. Schon zu seinen Lebzeiten gab es da große Differenzen. Vor allem, was die essentialisierende Pathologisierung des männlichen Homosexuellen betrifft. Sie kennen diese Aussagen wie, ich habe heute einen homosexuellen Patienten gesehen. Das sagt gar nichts, als sei das die Diagnose. Die Nichtzulassung von Homosexuellen zur psychoanalytischen Ausbildung. Inzwischen, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, hat in Deutschland ein sprachloser, diskussionsloser Wechsel zur Entpathologisierung und zur Zulassung homosexueller Kandidaten stattgefunden. Anstelle einer Selbstaufklärung und Durcharbeitung. Warum hat man früher so gedacht und warum denkt man jetzt anders? Wir haben von unserer sexualwissenschaftlichen Fachgesellschaft mal in den 90er Jahren Anfang versucht, eine Diskussion mit der DPV darüber zu führen. Da wurde uns erst gesagt, ja, aber nur ganz geheim und nicht öffentlich und dann wurde es abgesagt. Dabei wollten wir gar kein Tribunal führen, wir wollten gerne argumentieren. Entsprechende Kapitel in psychoanalytischen Lehrbüchern wurden lange überhaupt nicht überarbeitet und plötzlich waren sie nicht mehr da, ohne jeden Kommentar. Ich habe mal einen von mir geschätzten Wiener Analytiker gefragt, ob ich zu Recht annehme, dass er Heterosexualität doch irgendwie für reifer als Homosexualität hält. Schon, antwortete er, weil Begehren Fremdheit und Differenz voraussetzt. Letzterem stimme ich zu. Aber garantiert der anatomische Geschlechtsunterschied diese Differenz? Den Eindruck habe ich bei vielen Paaren, vor allem bei Lustlosen, oft nicht. Und woran macht sich diese Differenz und Fremdheit bei gleichgeschlechtlichen Paaren fest? Die klassische Antwort auf diese Frage war die Unterstellung der Übernahme von Frau- und Mannrollen oder Imitationen derselben innerhalb des Paares. Das ist natürlich ein heteronormatives Klischee. Auch wenn sich zum Beispiel die Arbeitssituation, wer verdient das Geld in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung, durchaus auf das Rollenverhalten in der Beziehung auswirkt. Woran macht sich die Differenz weg? Könnte sie sich an der jeweiligen spezifischen bisexuellen Komposition festmachen? Also doch dann nicht ganz unabhängig vom Geschlecht oder an etwas vom Geschlecht ganz Unabhängigen, was ich mir schwer vorstellen kann. Ich fand die Aussage des Wiener Analytikers gut und produktiv, weil sie nicht politisch korrekt, sondern authentisch war und geeignet im Sinne der Selbstaufklärung der Psychoanalyse betreffs Homophobie. Ich finde das besser als die Nicht-Durcharbeitung der Schritte, der Denkzwischenschritte von Pathologisierung zu Nicht-Pathologisierung der Homosexualität, weil die nämlich oft mit Äußerungen einhergeht, dann hinterher oder so im Workshop-Teil, man darf es ja heute nicht mehr sagen, aber. In einem psychoanalytischen Seminar habe ich an solcher Stelle, sagte eine Kollegin auch, man darf es nicht mehr sagen, aber es ist doch klar, sexuell missbrauchte Jungen werden homosexuell, sexuell missbrauchte Mädchen werden lesbisch. Erst habe ich mich geärgert, dann habe ich gedacht, das ist doch sehr interessant, was das für Implikationen hat. Im einen Fall folgt der Junge der Verführung und bleibt so und im anderen Fall wendet sie sich ab. Warum denkt man das über Mann und Frau? Kann man mitarbeiten? Im Frankfurter Psychoanalytischen Institut gab es vor einem Jahr mal eine etwas gequälte Diskussion über Heteronormativität, wo es auch immer darum ging, was man heute noch sagen darf. Darf ich denn sagen, sie benimmt sich wie ein Kerl oder ist das schon wieder normativ? Raimund Reiche war irgendwann entnervt und sagte, wir sollten doch ganz bescheiden damit anfangen, dass wir aktiv und passiv nicht mehr mit weiblich und männlich gleichsetzen. In den USA lassen sich die Zwischenschritte dieser Diskussion viel besser nachvollziehen, weil es publizierte Texte und Kontroversen gibt. Da hat auch Stoller wieder große Verdienste. Was kann nun die Psychoanalyse von den Gender-Theorien lernen und aufnehmen und wo muss sie standfest dagegenhalten? Bislang ist es eher so, dass die Psychoanalyse entweder die Gender-Theorien ignoriert oder sich anpasst. Zum Beispiel Herr Kernberg hat einfach irgendwann überall, wo er Sex geschrieben hat, Gender hingeschrieben, ohne dass es kommentiert wurde. Oder es gab lange Zeit zur Transsexualität ganz wenige psychoanalytische Texte und wenn, waren sie alle psychotisch und verrückt, mit ein paar guten Ausnahmen. Jetzt gibt es plötzlich im amerikanischen Texte zur Transsexualität, die vollkommen affirmativ sind und nur noch sekundäre Konflikte infolge der gegebenen Transsexualität sehen. Ich glaube, dass man vieles von der Kritik des Gender-Diskurses aufnehmen kann, im Sinne von Hinterfragen, von selbstverständlichen Annahmen über die Frau, den Mann, den Homosexuellen, die Plurale machen schon Sinn. Das ist auch hilfreich, um Mythen zu dekonstruieren, zum Beispiel den Mythos von der Notwendigkeit der radikalen Disidentifizierung des Jungen von seiner Mutter, damit er ein Mann oder ein Junge werden kann. Das kann man wirklich mal hinterfragen. Oder der Mythos vom radikalen Wechselnotwendigkeit beim Mädchen. Aber man sollte schon festhalten am Unbewussten, am Konflikt, an der Triebtheorie, wie auch immer Laplanchianisch moderiert, am Konzept der Bisexualität und last but not least dann an der dialektischen Auffassung von Natur und Kultur und auch an der körperlichen Subjektivität, auch geschlechtsspezifisch. Wir müssen nicht alles über Bord werfen, was Autorinnen wie Kestenberg, Bernstein, Bell, Dolto, Pines, Weldon und so weiter über die weibliche Entwicklung geschrieben haben. Das muss zum Teil überhaupt erstmal in den psychoanalytischen Theoriekorpus integriert werden und durch entsprechende Ergänzungen, Texte zur männlichen Entwicklung ergänzt werden. Und ich glaube, wir dürfen uns auch noch fragen, wo die Anatomie eventuell doch Schicksal bleibt. Zum Beispiel in Bezug auf spezifische Konflikte im Umgang mit passiven und aktiven Triebzielen in der frühen genitalen Phase und in der Pubertät. Das bedeutet allerdings eine genaue Differenzierung von aktiven und passiven Triebzielen und den entsprechenden Verlötungen von weiblich und männlich. Das geriet schon Freud manchmal durcheinander und passiert auch heute noch. Das kann man sich zum Beispiel fragen, da passiert ja wirklich in der frühen genitalen Phase etwas Neues. In der analen Phase, wobei das keine abgegrenzte Phase ist, aber kann man sagen, aktives Triebziel kann sich durch die Muskulatur äußern, passives durch die Darmschleimhaut. Das ist dann mit dem aktiven Wunsch zu penetrieren und penetriert zu werden, gibt es auch anatomisch eine Grenze. Weiter die Frage, was impliziert die Aufgabe der infantilen, bisexuellen Omnipotenz für Jungen und für Mädchen, für diverse homosexuelle und heterosexuelle Entwicklungen, zum Beispiel bei unterschiedlichen prähomosexuellen Kindheiten. Es sind nicht alle Jungs, später homosexuellen Jungen in der Kindheit feminin. Manche sind es gar nicht, das ist auch gut untersucht. Was ist da jeweils anders? Was bedeutet das dann für die Aufgabe der wie viel Mannsein braucht ein später homosexueller Mann? Es gibt ein interessantes Buch über verheiratete homosexuelle Männer. die nicht sich versteckt haben in der Ehe, sondern die in der Ehe so viel Männlichkeit erworben haben, dass sie dann homosexuell sein konnten. Also so komplex muss man sich die Dinge vorstellen. Und schließlich, was geschieht mit der latenten, verdrängten Heterosexualität bei homosexuellen Männern? Das ist ja auch eine interessante Frage. Natürlich kann man die nicht parallel beantworten wie zur verdrängten Latenten. Aber da könnte sich einiges ändern bei anhaltender Enddiskriminierung der Homosexualität und weiterer Bisexualisierer aller. Aber es wird konflikthaft bleiben. Es gibt inzwischen heute schon heterosexuelle Männer, die sich mal zwischendurch einen Analverkehr mit einem Mann erleben, ohne sich anschließend als schwul zu definieren. Das sind Aufbrechungen. Ich glaube, dass es mehr bringt, komplizierten Fragen nachzugehen und immer die Prämissen zu hinterfragen, als Unterscheidungen homo-heterosexuell einfach voluntaristisch abzuschaffen, wie es auch Autoren vorschlagen, oder indem man einfach sagt, wir sind jetzt nicht mehr Männer und Frauen, wir sind alle irgendwie ein Kontinuum zwischen W und M. Reiches Geschlechterspannung im Individuum habe ich immer zum einen als etwas Konflikthaftes, zum anderen als etwas mit einem überwiegenden Pol verstanden. In diesem Zusammenhang kann man sich natürlich auch fragen, bei allen Forderungen, wie fluide heute alles werden muss, wie viel Kohärenz braucht man, um nicht verrückt zu werden? Wo muss es doch vielleicht den einen oder anderen Fugenverschluss in der Entwicklung geben, um eben kohärent genug zu bleiben? Wie flexibel ist die Psyche? Wie viel Fluidität verträgt sie? Ich habe zwar nur einen kleinen Teil der mir wichtigen Aspekte angesprochen, ich vermute aber, dass ich insgesamt mehr Verwirrung als Klarheit bei Ihnen ausgelöst habe. Das wäre auch in meinem Sinne, denn ich glaube, dass man sich den Verwirrungen, die sich mit Geschlecht und Begehren verbinden, immer wieder aussetzen muss, auch um die eigene Verortung in der heteronormativen Ordnung reflektieren zu können, ohne neue Essentialisierung in die andere Richtung vorzunehmen. Was ist nun die Alternative zur Heteronormativität? Keinerlei Unterschiede mehr, Beliebigkeit. Ich glaube immer noch an die Möglichkeit einer Identität, die Kohärenz nicht über Ausgrenzung konstituiert und dennoch Differenz ermöglicht. Aber kann man Differenz überhaupt ohne Hierarchie und ohne Ausschluss denken? Immerhin haben wir im letzten Jahrhundert die größten Versprechen im Namen von Freiheit und Gleichheit erlebt und zugleich die größten Verbrechen im Namen von Differenz. Ich danke Ihnen für Ihre große Geduld. Thank you.